Was für eine Überraschung, wir lesen hier aus der Bibel. Nicht aus der Zeitung. Jemand hat mal gesagt, die Bibel ist aktueller als die Zeitung von morgen. Okay, gut. Geht's euch gut? Ist alles okay?
Ja?
Ihr seid entspannt? Locker? Gut. Wunderbar. Wir sprechen weiter über die Ökonomie des Himmels. Und unser Text, den kennen ja inzwischen schon die meisten, ist 2. Korinther Kapitel 8, Vers 9. Da heißt es, ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Jesus Christus war reich, sagt dieser Vers, und er ist arm geworden um unseretwillen. Er ist arm geworden am Kreuz. Am Kreuz hat er nichts mehr gehabt. Aber das ist aus einem bestimmten Grund passiert, damit wir durch seine Armut reich würden. Wir sind reich gemacht in ihm. Wir sind tatsächlich reich gemacht in ihm. Das ist, was die Bibel sagt. Die Frage ist, was tun wir mit dem Reichtum, den Gott uns gegeben hat? Was tun wir damit? Was machen wir damit? Und denk bitte nicht, oh, die predigen hier über Geld und warum predigt man so viel über Geld, bla 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 bla. Bei diesem Thema geht es nicht in erster Linie um Geld. Bei diesem Thema geht es als erstes um unser Herz. Kann irgendjemand Amen dazu sagen? Ja? Es geht um unser Herz. Das ist das, woran Gott Interesse hat. Aber unser Herz hat ganz viel mit unserem Portemonnaie, mit unserem Bankkonto, mit unserem Besitz zu tun. Jesus hat ein paar sehr interessante Sachen diesbezüglich gesagt. Im Matthäus-Evangelium Kapitel 6, Vers 21, das ist zum Beispiel so eine bekannte Stelle, da heißt es, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Das ist eine direkte Verbindung. Eine direkte Verbindung, die es da gibt. Das letzte Mal hatten wir so ein bisschen gesprochen über dieses Thema treu zu seinem Kleinen. Du kannst es nachlesen im Lukas-Evangelium Kapitel 16. Da redet Jesus über diese Dinge. Lukas 16 ab Vers 10, da sagt er, wer im Geringsten treu ist, der ist auch in vielem treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Und wenn ihr mit dem Fremden nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Eure geben? Das ist ein grundsätzliches Prinzip des Reiches Gottes. Gott legt Dinge in unsere Hand. Manchmal sind diese Dinge ganz klein, ganz unscheinbar, ganz unbedeutend. Das kann Geld sein, das können Gelegenheiten sein, das können Beziehungen sein zu anderen Menschen. Ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Und Gott testet uns. Und er möchte, dass wir uns treu erweisen in diesen Dingen, damit er uns mehr anvertrauen kann. Damit mehr uns nicht zerstört. Lass uns immer in diesem Bewusstsein gehen. Jesus sagt weiter in Vers 13, kein Haussklave kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. In meiner Bibel gibt es zu dem Wort Mammon, das ist ein seltsames Wort, Mammon, eine Fußnote. In der Fußnote steht Besitz bzw. Vermögen. Jesus macht eine radikale Aussage hier. Er sagt, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. zur gleichen Zeit. So, das heißt, jeder von uns ist herausgefordert, wem dienen wir? Dienen wir unserem Besitz und der Mehrung unseres Besitzes und dem Konzept, dass in unserem Besitz unsere Sicherheit liegt? Oder dienen wir Gott? Ist er das Zentrum unseres Lebens? Das heißt nicht, dass wir nicht Dinge haben können. Überhaupt nicht. Die Frage ist, welchen Stellenwert haben Dinge in unserem Leben und inwieweit sind wir bereit, Dinge Gott zur Verfügung zu stellen, die Gott uns gibt, die Gott in unser Leben gibt. Und wir haben schon darüber gesprochen, dass wir eine Verantwortung haben, nicht einfach nur eine soziale Verantwortung. Unser Auftrag ist nicht, macht die Welt irgendwie ein bisschen besser, sondern unser Auftrag ist, geht und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Unser Auftrag ist, das Evangelium zu verkündigen. Und das ist das, was wir als erstes unterstützen sollten. Letzte Woche haben wir im Galater 6 eine Stelle gelesen, Galater 6, Vers 6, wo es heißt, wer im Wort unterwiesen wird, gebe aber dem Unterweisenden an allen Gütern Anteil. Das ist so ein bisschen komisches Deutsch. Ich lese es euch mal nach der Neuen Genfer Übersetzung. Da heißt es, wer an der Lehre des Evangeliums unterrichtet wird, soll mit allem, was er besitzt, zum Unterhalt seines Lehrers beitragen. Und in der Neuen Leben Übersetzung heißt es, wenn ihr Lehrer habt, die euch das Wort Gottes lehren, dann solltet ihr sie darin unterstützen, indem ihr sie bezahlt. Das ist jetzt nicht so kompliziert. Und keine Angst, wir sprechen ja nicht über das Pastorengehalt heute Morgen, sondern wir sprechen grundsätzlich über Verantwortung, die wir haben. Verantwortung, die wir haben als Gläubige. Und wir haben schon das letzte Mal diesen Zusammenhang gelesen. Als nächstes sagt Paulus, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten, denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. So, wann immer wir, unsere Gabe ist ein Same und wann immer wir säen, werden wir auch ernten. Und im Vers 9 heißt es, lasst uns aber im Gutes tun, nicht müde werden. Denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Wenn wir nicht aufgeben, wenn wir nicht müde werden, wenn wir nicht sagen, das funktioniert ja doch nicht. So, Gott fordert uns heraus zu geben, Gott fordert uns heraus, Verantwortung zu übernehmen mit unserem Besitz, mit unseren Ressourcen für den Bau seines Reiches, für die Verkündigung des Evangeliums und gleichzeitig möchte das Wort Gottes uns jede Angst nehmen, diesen Angst, oh, dann werde ich aber zu kurz kommen, wenn ich zu viel gebe. Man muss wirklich aufpassen, man muss ja wirklich vorsichtig sein, denn wenn ich zu viel gebe, werde ich zu kurz kommen. Und Paulus sagt, nein, das ist nicht so. Wer segensreich sät, wird segensreich ernten. Das, was ein Mensch sät, wird er ernten. Da ist eine Ernte. Gib nicht auf. Im Philipperbrief im Kapitel 4, da schreibt Paulus auch über diese ganzen Zusammenhänge. Das ist sehr interessant. Der Philipperbrief heißt Philipperbrief, weil er an die Gemeinde in Philippi geschrieben wurde. Das ist eine Gemeinde, Philippi ist ein Ort im heutigen Griechenland. Was machte diesen Ort so besonders, so kirchengeschichtlich? Weiß irgendjemand? Ist okay, ist nicht so schlimm. Es war der erste Ort, wo das Evangelium in Europa verkündigt wurde. Der erste Ort, das erste Mal, wo das Evangelium in Europa verkündigt wurde. Paulus kam mit seinem Missionsteam dorthin und aus ihrer Arbeit dort in Philippi entstand eine Gemeinde. Und diese Gemeinde hatte sich besonders zur Aufgabe gemacht, Paulus und seinen Dienst zu unterstützen. Paulus ist weitergezogen und dann haben die nicht gesagt, naja, jetzt geht er uns nichts mehr an. Sondern das, was sie erlebt hatten, das, was sie erfahren hatten, war so kostbar für sie, dass sie gesagt haben, okay, was können wir tun, um das, was Paulus tut, um das, was sein Team tut, weiter zu unterstützen. Und sie haben ihn finanziell unterstützt. Und Paulus freut sich darüber und er bedankt sich hier im vierten Kapitel dieses Briefes. Ich lese mal ab Vers 10. Da sagt er, ich habe mich aber im Herrn sehr gefreut, dass ihr endlich einmal wieder aufgeblüht seid, an mich zu denken. Worauf ihr eigentlich auch bedacht wart, aber ihr hattet keine Gelegenheit. Und es geht hier um ganz praktische, handfeste, materielle Unterstützung. Also wenn Paulus sagt, schön, dass ihr mal an mich gedacht habt, dann meint er damit nicht nur, ja, an mich gedacht, ach, der Paulus, das war schon ein netter Kerl oder so, ja, sondern das hat sich dann auch in ganz konkreten Taten ausgedrückt. Und dann sagt er in Vers 11, nicht, dass ich es des Mangels wegen sage, denn ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin. Hier finden wir ein ganz, ganz wichtiges Konzept. Erinnert euch, was ich gesagt habe, es geht um unser Herz, es hat mit unserem Herzen zu tun. In der Schlachterbibel ist es folgendermaßen übersetzt, ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ihr Lieben. Gott möchte, dass wir es lernen, zufrieden zu sein, ein zufriedenes Leben zu führen. Weißt du, wie Zufriedenheit kommt? Durch Dankbarkeit. Indem ich erkenne, alles, was ich jetzt im Moment habe, habe ich von Gott und habe ich durch Gott und durch seine Güte und durch seine Gnade. Unser Problem ist, dass wir uns häufig so fokussieren auf das, was wir nicht haben. Und dabei verlieren wir den Fokus auf das, was wir haben. Versteht ihr, was ich meine? Ja? Ganz einfaches Beispiel. Wir wollen ein Bild aufhängen an der Wand, hauen einen Nagel rein, hauen es auf den Daumen. Ja? Der Daumen tut weh. Er tut weh. Das kann man nicht irgendwie jetzt wegargumentieren. Unsere Tendenz ist es, dass wir uns jetzt auf diesen einen Finger konzentrieren, der weh tut, den wir vielleicht nicht richtig bewegen können. Anfangen uns selbst zu bemitleiden, uns darüber zu ärgern, dass unsere Frau gesagt hat, wir sollen das Bild aufhängen, so ein blödes Bild, warum brauchen wir überhaupt Bilder an der Wand und so weiter und so fort. Ja. Aber wir können uns genauso gut darauf konzentrieren, dass wir 9 Finger haben, die nicht wehtun, die voll beweglich sind, die voll einsatzfähig sind und können darüber eine Dankbarkeit entwickeln. Und diese Dankbarkeit führt zu Zufriedenheit. So, das heißt, auch in einer Situation, wo wir uns auf den Daumen gehauen haben, können wir zufrieden sein. So, egal in welcher Situation du gerade bist in deinem Leben, egal was du jetzt gerade im Moment vielleicht nicht hast und was du denkst, dass du dringend bräuchtest, entwickle Dankbarkeit, entwickle Zufriedenheit. Das ist uns nicht in die Wiege gelegt. Paulus sagt, ich habe gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. So, das ist etwas, das man lernen kann. Okay, Fred, es gibt Hoffnung. Ja, weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann dann noch lernen. Ich kann dann noch weiter lernen in diesem Bereich. Zufrieden zu sein. So, also das Anliegen von Paulus ist nicht, okay, ich schreibe euch jetzt einen Bettelbrief. Leute, mir geht's so schlecht. Und wenn ihr nicht jetzt ganz sofort Geld einsammelt und mir schickt, dann werde ich wahrscheinlich meinen Dienst aufgeben müssen. Ich habe dieses nicht, ich habe jenes nicht. Er sagt, das ist nicht das Anliegen meines Briefes. Ich schreibe euch nicht wegen eines Mangels, denn ich habe gelernt, zufrieden zu sein mit der Situation, in der ich mich befinde. Und er erklärt das dann noch ein bisschen weiter, Vers 12. Sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als auch Überfluss zu haben, weiß ich. Das heißt, er sagt, ich kenne das alles. In jedes und in alles bin ich eingeweiht, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Wiederum lese ich euch diese Stelle nochmal aus der neuen Genfer Übersetzung. Da sagt er, ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Das ist nicht so schön. Keiner von uns möchte sich gern einschränken. Wir möchten uns entfalten und nicht einschränken. Weißt du, dass wir glücklich sein können und zufrieden sein können, auch in Situationen, wo wir uns einschränken müssen? Wusstest du das? Aber da kommen wir nur hin, wenn die Quelle unserer Zufriedenheit, wenn die Quelle unseres Glücks nicht in Dingen liegt, nicht in Umständen liegt, sondern wenn die Quelle unserer Zufriedenheit tatsächlich in unserer Beziehung zu unserem himmlischen Vater besteht. Wenn wir erfüllt sind von seinem Frieden, von seiner Liebe, wenn wir wissen, er ist da, wenn wir wissen, er ist mit uns, wenn wir wissen, er wird mich nicht verlassen und versäumen, wenn wir wissen, er hat eine Antwort, auch wenn ich keine Antwort weiß, wenn wir wissen, er hat einen Weg, auch wenn ich keinen Weg sehe, auch wenn andere mir sagen, es gibt keinen Weg. Wenn andere dir sagen, es gibt keinen Weg, dann bedeutet das einfach nur, ich kann keinen Weg sehen. Ja? Denn jeder gibt nur das weiter, was er selber wahrnimmt, was er selber sieht. Aber weißt du, dass Gott größer ist als jeder Mensch? Ja? Seid ihr bei mir? Ist zu langweilig? Soll ich lieber ein bisschen Handstand machen oder so? Gott ist größer, auch wenn wir keinen Weg sehen. Auch wenn Menschen sagen, es gibt keine Hoffnung, es gibt keine Antwort, es gibt keinen Ausweg. Gott ist größer. Und daraus können wir unseren Frieden beziehen, daraus können wir unsere Geborgenheit beziehen, egal wie die Umstände aussehen. Paulus sagt, ich kenne das alles. Ich bin nicht abhängig. Ich bin nicht abhängig von den äußeren Umständen. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Paulus sagt, ich kenne es alles. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Und dann sagt er diesen berühmten Vers, Vers 13, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Das ist interessant, diesen Zusammenhang zu sehen. Ich kann all diese Situationen aushalten. Ich kann in all diesen Situationen bestehen. Wenn ich Mangel habe, werde ich nicht deprimiert. Wenn ich Überfluss habe, werde ich nicht größenwahnsinnig. Sondern ich kann in all diesen Situationen bestehen durch Christus, der mir Kraft gibt. In der neuen Genfer Übersetzung heißt es, nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Mir gefällt diese Übersetzung. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Ihr Lieben, das sollten wir uns bewusst machen. Das sollten wir uns bewusst machen. Nicht wir sind es, nicht unsere Fähigkeit, nicht weil wir so toll sind, weil wir voll den Plan haben, weil wir voll den Durchblick haben, weil wir alles im Griff haben. Sondern er ist es, der uns stark macht. Er ist es, der uns stark macht. Und deswegen können wir Dinge tun, die uns scheinbar unmöglich erscheinen. Wie zum Beispiel den Geschirrspüler einzuräumen. Nur so als Beispiel aus meinem Leben. Gut. Weiß nicht, warum du so schmunzelst hier. Ich lese einfach mal weiter, Vers 16. Da sagt er, denn sogar schon, als ich in Thessalonich war, das heißt, er ist da schon weitergezogen in eine andere Stadt, habt ihr, Thessalonich gibt es übrigens immer noch, heißt jetzt Thessaloniki, gibt es immer noch eine Stadt in Griechenland. Schon als ich in Thessalonik war, habt ihr mir nicht nur einmal, sondern zweimal für meinen Bedarf gesandt. Das heißt, ihr habt mir Mittel geschickt, ihr habt mir Ressourcen geschickt für meinen Bedarf, für das, was ich brauche. Wichtiger Punkt. Und jetzt sagt er in Vers 17, nicht, dass ich die Gabe suche, sondern ich suche die Frucht, die sich zugunsten eurer Rechnung mehrt. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Erinnert euch, wir haben über Säen und Ernten gesprochen, letzte Woche. Für Paulus ist das völlig real. Für ihn ist das nicht irgendwie so Wunschdenken oder so, sondern er weiß, aus eurer Großzügigkeit, aus eurem Geben mir gegenüber, wird es eine Ernte geben. Und wonach ich eigentlich Ausschau halte, sagt er hier, ist eine Frucht, die sich zugunsten eurer Rechnung mehrt. Ja, Zuwachs, den ihr habt in eurem Leben, das ist, was ich mir wünsche für euch und das ist, was ich sehe. Ich war mal in der Situation, da gab mir jemand 50 Euro, einfach so als Geschenk. Das passiert mir öfter, dass Leute mir Dinge schenken, dass Leute mir Geld schenken. Das hat vielleicht damit zu tun, dass ich auch selber versuche, sehr großzügig zu sein und immer nach Gelegenheiten suche, Dinge weiterzugeben. Aber in dem Moment habe ich mich komisch gefühlt. Ich habe mich unangenehm gefühlt. Und zwar aus folgendem Grund. Ich wusste, dass die Person in dem Moment nicht sehr viel hatte. Die 50 Euro haben für mich und das Budget meiner Familie nicht so einen wahnsinnig großen Unterschied gemacht. Ja, wenn du 4 Kinder hast, 6-Personen-Haushalt, dann weißt du, was das für Rechnung mit sich bringt. So, dann sind 50 Euro mal weg. Stimmt's, Carlos? Aber für diese Person waren 50 Euro unheimlich viel Geld. Und ich habe so gebetet und ich habe gesagt, Herr, soll ich das wirklich annehmen? Soll ich das wirklich annehmen? Wisst ihr, was Gott zu mir gesagt hat? Er sagt, glaubst du das, was du predigst? Und ich sagte, ups, ja Herr, bitte vergib mir. Ja. Sagte, das ist nicht als erstes um deinetwillen, sondern es geht um diese Person. Ich habe dieser Person gesagt, dass sie dir dieses Geld geben soll, als einen Samen, als einen Test, um ihre Treue zu testen. Und dann habe ich das genommen und mit einem sehr, sehr demütigen Herzen habe ich das angenommen und gesagt, okay, danke schön. Wenn wir geben, werden wir niemals zu kurz kommen. Und geben beginnt damit, dass wir uns selber Gott zur Verfügung stellen. Dass wir uns selber ihm hingeben. Paulus sagt, ich suche die Frucht, die sich zugunsten eurer Rechnung mehrt. Paulus wusste, oder andersrum, Paulus war dankbar für die Unterstützung, die er bekommen hat von den Philippern. Aber Paulus wusste, das, was diese Gemeinde mir geben kann und das, ist das, was diese Gemeinde mir schickt für meinen Lebensunterhalt, das ist nicht meine Quelle. Das ist eine große Gefahr, dass wir Menschen oder irgendwelche Systeme dieser Welt als unsere Quelle betrachten. Das heißt, der Ort, was ist eine Quelle? Was ist eine Quelle? Das ist der Ort, wo das herkommt, was wir brauchen. Wer ist deine Quelle? Ja, das ist mein Arbeitgeber, so und so. Das ist vielleicht ein bisschen kurz gedacht. David hatte eine andere Perspektive. Wisst ihr, was David gesagt hat? Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er war voller Zuversicht, was seine Versorgung, was seinen Lebensunterhalt betraf. Warum? Weil er wusste, Gott ist meine Quelle. Ihr Lieben, das dürfen wir niemals vergessen. Das dürfen wir niemals vergessen. Jesus hat so gelebt. Er hat aus dem Vater gelebt, aus dem Vertrauen zum Vater gelebt. Egal, was Menschen gemacht haben oder nicht gemacht haben. Was Menschen für ihn getan haben oder nicht getan haben. Paulus hat genauso gelebt. Nun, diese Art von Leben erfordert Glauben. Vertrauen. Das ist das, wonach Gott sich sehnt bei uns. Wusstest du das? Im Hebräerbrief heißt es, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wir gefallen Gott nicht als erstes dadurch, dass wir möglichst viele gute Werke tun und möglichst viele Punkte sammeln. Wobei gute Werke an für sich nicht schlecht sind. Aber wonach Gott sucht, wonach Gott sich sehnt, ist unser Vertrauen, unser Glauben. Und unser Glaube soll sich dann ausdrücken in dem, was wir tun, in dem, wie wir leben. Erinnert euch, was wir am Anfang gesagt haben, es geht um unser Herz. Das, worum es eigentlich geht. Es geht nicht um einen Geldbetrag. Es geht um unser Herz. Und Paulus wusste das. Er wusste, diese Gemeinde ist nicht meine Quelle. Gott ist meine Quelle. So, es gibt eine Quelle, aus der wir leben. Und es ist wichtig, dass wir diese Perspektive haben, dass wir diese Perspektive bewahren. Wenn wir Menschen zu unserer Quelle machen, wird das immer zu Frustration führen. Für viele Leute in unserer Gesellschaft ist es nicht mehr Vater Gott, es ist Vater Staat. Hast du schon mal gehört den Begriff? Ja. Und wie viel Frustration hängt da dran? Ja. Und was der Staat alles falsch macht und was der Staat alles anders machen sollte und warum der Staat seine Ressourcen falsch verteilt und warum ich immer zu wenig abbekomme. Wow, was für eine frustrierende Art zu leben. Wir sind nicht abhängig von dem, was ein Staat oder eine Regierung für uns tut. Pastor, was sagst du jetzt? Heißt das, wir können jetzt keine Sozialleistungen mehr in Anspruch nehmen? Nö, nicht unbedingt. Schau, es gibt eine Quelle und viele Kanäle. Gott hat Mittel und Wege, seine Versorgung zu uns zu bringen. Ja? Und wenn es ein Collie-Hund ist mit einer Packpapiertüte mit Geldschein drinne, du sagst, wovon redet er jetzt? Hast du schon mal Lassie gesehen? Ja? Du sagst, das ist aber nicht in der Bibel. Nee, aber zum Beispiel Prophet Elia war in der Bibel, der ist durch Raben versorgt worden. Ja? Und als die Raben aufgehört haben, ihn zu versorgen, da ist Elia nicht in Depression gefallen und hat gesagt, oh meine Güte, diese unzuverlässigen Raben. Er wusste, diese Raben sind nur ein Kanal. Die sind nicht meine Quelle. Meine Quelle ist Gott. Und Gott wird mich versorgen, mit oder ohne Raben. So, wenn ein Kanal plötzlich nicht mehr irgendwo funktioniert in deinem Leben, dann sei nicht frustriert. Gott ist unsere Quelle. Paulus wusste das. Und deswegen konnte er so leben, wie er gelebt hat. Und wir sind herausgefordert, diese Art von Leben zu führen. Ein Leben des Vertrauens, ein Leben des Glaubens auf Gott hin. So sei dankbar für jeden Kanal, den Gott benutzt, um dich zu segnen, um dich zu versorgen. Aber mache nicht den Fehler, Menschen zu deiner Quelle zu machen. Weißt du, wenn du von deiner Schwiegermutter mal 100 Euro zum Geburtstag geschenkt bekommst, ist eine schöne Sache. Und das nächste Jahr kriegst du wieder 100 Euro und du sagst, oh wunderbar, ja? Kann ich mir endlich mal ein paar Sachen kaufen, die ich schon gerne kaufen wollte. Nach dritte, vierte, fünfte Jahr immer 100 Euro. Sechste Jahr, 20 Euro oder gar nichts. Wenn ich meine Schwiegermutter zu meiner Quelle gemacht habe, dann bin ich jetzt frustriert, dann bin ich jetzt sauer, dann bin ich jetzt enttäuscht. Wenn ich weiß, Gott ist meine Quelle, kann ich meine Schwiegermutter segnen. Ich habe übrigens eine wunderbare Schwiegermutter. Jetzt versteht mich nicht falsch, ist nur ein Beispiel, okay? Ja, es muss eine wunderbare Schwiegermutter sein, die so eine großartige Tochter hervorgebracht hat. So. Aber vielleicht hat der ein oder andere sowas schon mal erlebt. Ja? Und wenn dann plötzlich nichts mehr kommt, dann sind wir enttäuscht, wir sind frustriert. Nein. Das soll nicht so sein. Wir können dankbar sein für alles, was wir von irgendwoher bekommen. Weißt du, ich bin sogar dankbar für Sozialleistungen, staatliche Leistungen. Ich bin dankbar für Kindergeld. Ja? Eine gute Sache, ist ein Segen. Aber der Staat ist nicht meine Quelle. Ob das Kindergeld erhöht wird, erniedrigt wird, gestrichen wird, Gott ist meine Quelle. Und ich weiß, das erfordert Glauben, das erfordert Vertrauen. Paulus setzt hier seinen Brief fort mit den Worten in Vers 18. Ich habe aber alles erhalten und habe Überfluss. Ich habe die Fülle, da ich von Epaphroditus das von euch Gesandte empfangen habe, einen duftenden Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Hier haben wir wieder diese horizontale Perspektive. So, es ist nicht nur vertikal, es ist nicht nur, oh, ihr habt mir Geld gegeben, schön. Sondern es hat einen geistlichen Zusammenhang. So, also Paulus sagt, es ist nicht einfach nur ein Betrag, der mir hilft, meine Rechnung zu zahlen, sondern es ist ein Wohlgeruch, ein duftender Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Mit anderen Worten, Paulus sagt, nicht nur ich freue mich drüber, Gott freut sich drüber. Gott freut sich drüber. Und dann kommt dieser bekannte Vers, Vers 19, da heißt es, mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, alles, was ihr bedürft, alles, was ihr braucht, erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Was für eine Aussage, was für eine Verheißung. Erinnert euch bitte an den Zusammenhang. Paulus schreibt das an Leute, die treue Geber waren. Aber wenn wir Geber sind, dann sollten wir keine Angst haben vor der Zukunft, sondern gilt uns diese Verheißung genauso wie den Gläubigen in Philippi. Mein Gott wird alles, was ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit. Das heißt, gemäß seinem Reichtum in Herrlichkeit. Nicht gemäß den wirtschaftlichen Umständen, die mich umgeben, sondern gemäß seinem Reichtum in Herrlichkeit. Nicht gemäß dem, was der Staat für mich tun kann. Oder gemäß dem, was die Schwiegermutter für mich tun kann. Oder gemäß dem, was irgendjemand für mich tun kann. Was meine Eltern für mich tun können. Wie auch immer, was meine Kinder für mich tun können. Sondern gemäß seinem Reichtum an Herrlichkeit. Und ihr Lieben, es ist so wichtig, dass wir das in unser Herz pflanzen. Und dass wir an dieser Verheißung festhalten, auch in Situationen, wo Mangel in unserem Leben ist, in Situationen, wo wir in Herausforderungen stehen, wo Schwierigkeiten kommen. Das ist, wie wir da durchgehen können, indem wir sagen, ich weiß, Gott ist mit mir. Ich weiß, Gott wird mich versorgen. Und wir hören immer wieder Zeugnisse. Wir haben hier im Gottesdienst überhaupt nicht genügend Zeit, um all die Berichte zu hören von Leuten, die genau das erlebt haben. Wenn du nachher drüben in der Cafeteria deinen Kaffee trinkst, dann frag deinen Nachbarn und sag, hast du sowas schon mal erlebt? Also ich sag dir, wenn du mich fragst, ich könnte dann Stunden erzählen. Ich so, okay, dann weiß ich schon, wen ich nicht frage. Das sind Aussagen des Wortes Gottes, die sollten in unser Herz eingepflanzt sein. So, das war eine Gemeinde, mit der Paulus verbunden war. Dann gibt es eine Gemeinde, das ist die Gemeinde in Korinth, die an diesem Punkt im Irrtum waren. Wusstest du, dass die Korinther in vielen Dingen daneben lagen, obwohl sie teilweise so geistlich erschienen und so viele Geistesgaben unter sich hatten, lagen sie in vielen anderen Dingen im Irrtum. Nur wenn jemand geistlich erscheint, muss das nicht heißen, dass er wirklich geistlich ist, dass er wirklich in den Wegen Gottes geht. Und Paulus muss sie zurechtweisen. Und er hat auch damit kein Problem. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 9. Könnt ihr noch? Können wir noch ein bisschen aus der Bibel lesen? Geht's noch? Okay. 1. Korinther 9, Abvers 1. Da sagt er, bin ich nicht frei? Bin ich nicht Apostel? Habe ich nicht Jesus, unseren Herrn, gesehen? Seid nicht ihr mein Werk im Herrn? Wenn ich für andere kein Apostel bin, so bin ich es doch für euch. Warum sagt er das? Weil er diese Gemeinde gegründet hat, weil er diese Menschen zu Christus geführt hat. Denn das Siegel meines Apostelamtes seid ihr im Herrn. Ihr seid der Beweis für meinen Dienst als Apostel. Meine Verteidigung vor denen, die mich zur Untersuchung ziehen, ist diese. Haben wir etwa kein Recht zu essen und zu trinken? Paulus spricht über sein Recht, was ihm zusteht. Haben wir etwa kein Recht, eine Schwester als Frau mitzunehmen, wie die übrigen Apostel und die Brüder des Herrn und Kephas? Oder haben allein ich und Barnabas kein Recht, nicht zu arbeiten? Paulus plädiert hier nicht für Faulheit. Er plädiert dafür, dass er als Verkündiger des Evangeliums ein Recht hat, unterstützt zu werden. Und nicht seinen eigenen Lebensunterhalt dadurch verdient, dass er halt noch arbeiten geht nebenbei. Was er trotzdem teilweise gemacht hat. Vers 7. Wer tut jemals Kriegsdienste auf eigenen Sold? Wer pflanzt einen Weinberg und isst dessen Frucht nicht? Oder wer hütet eine Herde und isst nicht von der Milch der Herde? Rede ich dies etwa nach Menschenweise oder sagt das nicht auch das Gesetz? Denn in dem Gesetz Moses steht geschrieben, du sollst dem Ochsen, der drischt, nicht das Maul verbinden. Ist Gott etwa um die Ochsen besorgt? Oder spricht er nicht durchaus um unseretwillen? Denn es ist um unseretwillen geschrieben, dass der Pflüger auf Hoffnung pflügen und der Dreschende dreschen soll auf Hoffnung, am Ertrag teilzuhaben. Vers 11 bin ich jetzt. Wenn wir euch das Geistliche gesät haben, was ist es da Großes, wenn wir von euch das Irdische ernten? Worum geht's hier? Wir haben eine Verpflichtung, ihr Lieben. Wir haben eine Verpflichtung, Leute zu unterstützen, die das Evangelium verkündigen. Wenn andere an dem Recht über euch Anteil haben, nicht erst recht wir. Das heißt, es gab da andere, die sich sehr gut haben versorgen lassen, die sich sehr gut haben aushalten lassen und die gesagt haben, ja, den Paulus, den müsst ihr nicht schicken, der ist ja weit weg und ist auch gar nicht so bedeutend und so einflussreich und so weiter und so fort. Aber ich bin ja jetzt hier und jetzt könnte man Opfer für mich einsammeln. Lese es nochmal, Vers 11. Wenn wir euch das Geistliche gesät haben, was ist es da Großes, wenn wir von euch das Irdische ernten? Wenn andere an dem Recht über euch Anteil haben, nicht erst recht wir. Passt auf, was er jetzt sagt. Großartig. Wir haben aber von diesem Recht keinen Gebrauch gemacht, sondern wir ertragen alles, damit wir dem Evangelium Christi kein Hindernis bereiten. So, das ist wieder das Herz von Paulus. Erinnert euch, es geht um unser Herz. Das ist das Herz von Paulus. Er sagt, ich werde das Evangelium verkündigen, egal ob ihr mich unterstützt oder nicht. Ich werde tun, was Gott mir aufgetragen hat. Ich werde predigen, egal ob ich eine Unterstützung dafür bekomme oder nicht. Wisst ihr nicht, dass die, welche die heiligen Dienste tun, aus dem Tempel essen, dass die, welche am Altar tätig sind, Anteil am Altar haben? Was ist das? Worüber spricht er hier? Er spricht über den Zehnten des Alten Testamentes. Erinnert euch, da haben wir drüber gesprochen. Der Zehnte im Alten Testament war dafür da, dass die Leute, die im Tempel gearbeitet haben, versorgt waren. Vers 14, so hat auch der Herr denen, die das Evangelium verkündigen, verordnet, vom Evangelium zu leben. Und dann sagt er in Vers 15, ich habe aber von keinem dieser Dinge Gebrauch gemacht. Ich habe dies jedoch nicht geschrieben, damit es so mit mir geschehe, denn es wäre mir besser zu sterben, als meinen Ruhm soll mir niemand zunichte machen. Bisschen holprig übersetzt. Die neue Genfer Übersetzung sagt hier, ich aber habe nichts von dem, was mir zusteht, in Anspruch genommen. Und ich schreibe das auch nicht in der Absicht, mich in Zukunft von euch versorgen zu lassen. Lieber würde ich sterben, als dass ich mir meinen Ruhm von jemandem zunichte machen lasse. So, Paulus sagt, ich schreibe das nicht, um jetzt was von euch zu bekommen, sondern ich schreibe das, damit ihr einfach klar seht, damit ihr versteht, damit ihr Verantwortung versteht. So, hier ist von unserer Verantwortung die Rede, die Verkündigung des Evangeliums zu unterstützen. Jedes Mal, wenn wir einen Gastsprecher in dieser Gemeinde haben, sammeln wir ein Opfer für den Gastsprecher. In den ersten Jahren habe ich immer noch ein bisschen Geldreserve gehabt in meinem Portemonnaie. Einfach für den Fall, ich dachte, wenn das Opfer für den Sprecher zu niedrig ausfällt, dann lege ich noch was rein. Aber wir werden nicht jemanden, der hierher kommt und uns das Wort Gottes verkündigen, nach Hause schicken mit so wenig Geld, dass er kaum seine Benzinrechnung für die Reise hier bezahlen kann davon. Leute müssen leben von irgendwas. Wusstest du das? Ja. Manchmal fragen mich Leute und sagen, Mensch Fred, du kennst so viele Leute, tu doch mal einen berühmten Prediger einladen, irgendjemand aus Amerika. Ja, könnten wir machen. Aber weißt du, was ein Flugticket kostet? Ja? Wenn wir was bestellen, dann bezahlen wir es auch. Wusstest du das? Ja? Wenn wir was bestellen, dann bezahlen wir es auch. So, und wenn wir jemanden einladen, der allein für seine Reise 1.000 Euro oder mehr bezahlen muss, dann werden wir sicherstellen, dass wir auch die entsprechenden Mittel und Ressourcen haben, um ihm das zu erstatten. Nun, es gibt Leute aus diesem Grund, weil Gemeinden halt teilweise nicht sehr großzügig gewesen sind in der Vergangenheit. Die sagen, okay, wenn ich komme, dann möchte ich das, das, das und das. Und ich möchte ein Honorar von mindestens dem und dem Betrag. Das sind Leute, die ich nicht einlade. Könnte sicher sein. Ja? Aber gleichzeitig habe ich ein großes Problem, wenn Leute irgendwo hingehen, um das Evangelium zu verkündigen, eingeladen werden, in der Gemeinde zu sprechen, und zum Abschied ist das Einzige, was sie kriegen, eine Packung Merci. Und Merci ist auch lecker, ja? Aber Merci bezahlt nicht meine Rechnungen. Ja? Es ist unsere Verantwortung, die Verkündigung des Evangeliums zu unterstützen. Und ich bin so dankbar, dass ich Teil einer großzügigen Gemeinde bin. So. Und ich kann mich nicht erinnern, in den letzten Jahren irgendwann dieses Reservegeld, was ich dabei hatte, für Gastsprecher benutzt zu haben. Weil immer ein großzügiges Opfer zusammengekommen ist, um diese Leute zu unterstützen. Dafür bin ich so dankbar, ihr Lieben. Ich weiß nicht, ob ich das aushalten könnte, Sonntag für Sonntag mit einer Bande von Geizhälsen zusammenzusitzen. Wirklich, ehrlich. Ich bin so dankbar für eure Großzügigkeit. Das ist absolut toll. Lasst mich eine letzte Stelle lesen. 3. Johannesbrief, Kapitel 5. Finden wir das gleiche Prinzip wieder. 3. Johannes 5, Abvers 8, das hat nur ein Kapitel, deswegen gibt es keine Kapitelangabe. Geliebter, treu handelst du in dem, was du an den Brüdern, sogar an Fremden tust. Sie haben vor der Gemeinde von deiner Liebe Zeugnis gegeben und du wirst wohltun, wenn du sie zur Reise ausstattest, wie es Gottes würdig ist. Denn für den Namen sind sie hinausgegangen und sie nehmen nichts von den Heiden. Wir nun sind schuldig, solche aufzunehmen, damit wir Mitarbeiter der Wahrheit werden. Ich lese das Gleiche nochmal nach der neuen Genfer Übersetzung. Lieber Freund, dein tatkräftiger Einsatz für die Geschwister, noch dazu für Geschwister, die dir unbekannt sind, zeigt, wie treu du in deinem Glauben bist. Die Geschwister, die mich besuchen kamen, haben hier von der ganzen Gemeinde, vor der ganzen Gemeinde berichtet, mit welcher Liebe du ihnen begegnet bist. Unser Geben ist immer auch Ausdruck von Liebe. Wenn sie nun erneut zu euch kommen, dann versorge sie mit allem, was sie für ihre Weiterreise benötigen. Damit ehrst du Gott und handelst so, wie es gut und richtig ist. Diese Geschwister haben sich gemacht, um den Namen Jesu zu verkünden und sich entschlossen, dabei keine Hilfe von denen in Anspruch zu nehmen, die Gott nicht kennen. Wenn wir also Mitarbeiter bei der Verbreitung der Wahrheit sein wollen, sind wir verpflichtet, Menschen wie sie zu unterstützen. Wenn wir Mitarbeiter bei der Verbreitung der Wahrheit sein wollen, sind wir verpflichtet, Menschen wie sie zu unterstützen. Ihr Lieben, ich freue mich auf nächsten Sonntag. Ich freue mich auf dieses Opfer, was wir einsammeln für diese Arbeit da in Kolumbien, für diese Bibliothek. Weil das eine Arbeit ist, wo nicht nur einfach Menschen auf der sozialen Ebene geholfen wird und gedient wird, sondern weil dort gleichzeitig auch das Evangelium verkündigt wird und weitergegeben wird. Ich weiß nicht, ob ich jemals in meinem Leben nach Kolumbien kommen werde. Ich wünsche es mir. Aber, aber ich weiß nicht, ob ich jemals in der Gemeinde Palabra da wieder. Ja. Viva, Leben. Ja, ob ich da jemals sein werde. Ja, aber ich kann selber zu einem Mitarbeiter dieser beiden Frauen dort werden, indem ich das unterstütze, was sie dort tun, indem ich diesen Dienst unterstütze. So, wenn Leute das Evangelium verkündigen, dann haben sie das Recht darauf, unterstützt zu werden. Ich glaube, das haben wir ganz klar gesehen aus dem, was wir heute gelesen haben. Und es ist falsch, wenn wir Leute, die wir einladen, von denen wir das Wort Gottes hören, von denen wir gelehrt werden, wenn wir sie abspeisen mit einem Trinkgeld oder einer Packung Schokolade. So lecker, wie die Schokolade sein mag. Ja, viele Christen haben so diese Gratis-Mentalität entwickelt. Wie billig kann ich davonkommen? Ne? Jesus hat gesagt, umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. Ja, daran glaube ich. Ja? Deswegen stelle ich, wenn ich irgendwo eingeladen werde, keine Forderung. Ich stelle nur eine Frage. Ich sage, Herr, möchtest du, dass ich gehe oder nicht? So, ich glaube nicht, dass es gut ist und richtig ist, wenn ich als Verkündiger des Evangeliums rumgehe und Forderungen stelle. Aber gleichzeitig weiß ich, wenn mir gedient wird, wenn ich das Evangelium empfange, dann habe ich eine Verantwortung. So, wenn irgendwas von dir gefordert wird, wenn du dich gezwungen fühlst, wenn du dich manipuliert fühlst, mach dein Portemonnaie zu. Mache ich auch. Paulus sagt, Gott liebt einen fröhlichen Geber. Aber lasst uns gleichzeitig bereit sein, großzügig zu sein und das weiterzugeben, was Gott uns gegeben hat und womit wir gesegnet worden sind. Amen. Amen. Wunderbar. Lasst uns aufstehen und zusammen beten. Vater im Himmel, wir danken dir. Danke, du bist ein guter Gott, ein treuer Gott. Danke, dass du uns versorgt hast mit so vielen guten Dingen. Danke, dass unser Leben reich ist an allem, was wir brauchen, Herr. Bitte vergib uns, wo wir so fixiert waren auf die Dinge, die wir gerade im Moment nicht haben. Hilf uns, das zu schätzen, was du uns gegeben hast, was du uns geschenkt hast. Und wir haben heute Morgen dein Wort gelesen und dein Wort gehört, Herr. Und du hast uns unsere Verantwortung vor Augen gestellt, die wir haben, Herr. Und wir wollen diese Verantwortung wahrnehmen. Wir wollen den Bau deines Reiches unterstützen. Wir wollen Mitarbeiter derjenigen werden, die das Evangelium verkündigen, die deine Wahrheit verkündigen, in Deutschland, in Europa und auf jedem Kontinent dieser Welt. Und wir danken dir dafür, dass du uns fähig dazu gemacht hast. Danke, Herr. Danke, Herr. Und ich bitte dich für mich, Und für jeden Einzelnen von uns hier, Herr, dass wir uns als treue Haushalter, als treue Verwalter dessen erweisen, was du uns anvertraut hast. Danke, Herr, dass du ein guter Gott bist, der uns niemals verlassen wird, der uns niemals versäumen wird. Danke, dass wir mit dir niemals zu kurz kommen werden. Danke, Herr. Danke für alles, was du an guten Dingen getan hast für uns und was du in Zukunft noch tun wirst. Wir vertrauen dir, Herr. Amen. Amen.